Herzlich willkommen bei Staffel 1, Episode 19 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Michael Thierse und Patrick Lohmeier. Hi Patrick.
Hi Michael, schön hier zu sein.
Ja, freue mich auch wieder. U und V stehen die nächsten zwei Wochen für uns an, da haben wir sicher viel Auswahl, oder?
Erstaunlich viel Auswahl. Also bei V mag man es ja gar nicht glauben, weil tatsächlich ein relativ seltener Buchstabe im alltäglichen Gebrauch, aber tausende tolle Filme mit V, habe ich das Gefühl.
Da, und davon, sowieso, ja. Und davon gefühlt 20 Bud Spencer und Terence Hill Filme.
Ja, auch das mag sein.
Wir fangen mit U an. Und was hast du uns da heute mitgebracht?
Mitnichten ein Nischenfilm, aber tatsächlich so in seinem Status als Spielfilm ausreichend nischig, um hier besprochen zu werden. Ich habe mal recherchiert und tatsächlich hat Das unsichtbare Mädchen, der Film von Dominik Graf aus dem Jahre 2011, den ich heute empfehlen möchte, eine relativ gesunde Quote gehabt, damals bei der Ausstrahlung im ZDF war es, glaube ich, 2011. Ich habe den Film auch damals gesehen bei der Erstausstrahlung, dann nochmal eine Wiederholung auf Dreisat und jetzt auch nochmal in Vorbereitung für den Podcast, weil er einfach gut ist und ich wollte ihn eben empfehlen. Jetzt ist das eben so bei Fernsehfilmen, wenn man die nicht bei der Erstausstrahlung gesehen hat und bei einer eventuellen Wiederholung im dritten Programm, sieht man sie wahrscheinlich nie, weil selten bekommen die DVD-Auswertungen, selten sind sie zum Stream irgendwo verfügbar, außer mal zeitlich befristet in der Mediathek. Und das, ich glaube, deswegen lohnt sich auch eine Empfehlung, deswegen ist er ausreichend nischig genug, auch wenn er damals um die 5 Millionen Zuschauer hatte.
Ja, kann man den heute irgendwo bekommen, wenn du sagst, die sind so nah?
Abwarten, er ist in einer Box erschienen, die hieß irgendwie Neuer Deutscher Krimi oder Neuer Deutscher Thriller oder Neuer Deutscher TV-Krimi, kann man mal gucken. Also ist, glaube ich, so eine 3-DVD-Box, da ist auch noch ein Graf-Film drin und ein weiterer Film oder sogar 4. Also er ist zu haben, ansonsten immer mal wieder darauf warten, dass er irgendwo aufschlägt in der öffentlich-rechtlichen Mediathek. Das passiert einigermaßen regelmäßig.
Um was geht's?
Um was geht's? Was schreibt denn der Filmdienst? Viel wichtiger, weil das ist ja das Maß aller Dinge, möchte man sagen.
Genau.
Der Fall eines vor 11 Jahren an der deutsch-tschechischen Grenze verschwundenen Mädchens lässt einen Kriminalbeamten auch nach seiner Pensionierung nicht los. Obwohl sein Nachfolger einen geistig behinderten jungen Mann als Verdächtigen dingfest macht, forscht er weiter nach dem Verbleib des Kindes und dringt mit einem jungen Hauptkommissar tief in die Vergangenheit ein. Dramaturgisch komplexes Fernsehkriminaldrama, das ganz in der niederbayerischen Landschaft verwurzelt ist. Mehrfach wechselt der Film die Erzählperspektive und verzichtet phasenweise auf seinen betont realistischen Duktus, sodass manche Szenen schockartig wie ein Albtraum oder ein Fieberdelirium wirken. Warum nicht? Die Hauptrollen.
Schon, okay.
Ja, das war schon. Die Hauptrollen auf dem Papier, zumindest hier Opening Credits seitig spielen Elmar Wepper, Ulrich Nöten, Ronald Zerfeld und Silke Bodenbender. Soweit auf dem Papier, soweit verraten uns die Opening Credits. Ich würde tatsächlich sagen, den größten Anteil an der Spielzeit hat Ronald Zerfeld, auch ein häufiger Kollaborateur von Dominik Graf, sehr häufig in seinen Filmen zu finden. Gemeinsam haben sie gemacht Der rote Kakadu, natürlich Grafs Magnum Opus, ich glaube unmittelbar bevor er hier Das unsichtbare Mädchen gedreht hat, im Angesicht des Verbrechens, aber auch Die geliebten Schwestern. Und Zerfeld ist sowieso ein guter. Auch zum Beispiel neben Nina Hoss in Phoenix von Petzold. Also überhaupt ein guter, aber eben auch Elmar Wepper ist dabei, Ulrich Nöten, die so namentlich die wahrscheinlich bekannteren Darsteller sind, deswegen stehen sie ganz vorne, ebenfalls in prominenten Rollen. Elmar Wepper spielt hier den pensionierten Kommissar, der auch in der Inhaltsangabe vom Filmdienst erwähnt wurde. Ganz grundsätzlich gibt es in dem Film einfach eine Menge Kriminalbeamte. Mal jünger, mal älter, mal pensioniert, mal noch im Dienst. Es ist eine relativ vertrackte Situation, die hier erzählt wird. Leichter hat man es tatsächlich mit dem Film so rein storytechnisch, wenn man sich ein bisschen mit dem Fall Peggy, diesem Entführungsfall, nicht Entführungsfall, diesem Fall des verschwundenen Mädchens auseinandergesetzt hat. Das war im Mai 2001. Und das habe ich eben auch kürzlich gemacht. Deswegen bin ich auf den Film gekommen. Es gibt eine Podcast-Reihe von Antenne Bayern, die heißt Geheimakte Peggy. Das klingt jetzt sehr reißerisch und ist auch so semi-reißerisch, also beginnt ein bisschen holprig, aber entwickelt sich dann zu einer wirklich hörenswerten Podcast-Reihe, also eine True-Crime-Reihe. Und da schlüsselt eben auch ein Journalist, Christoph Lemmer heißt der, den Fall nochmal auf und berichtet auch über aktuelle Entwicklungen in dem Fall, weil tatsächlich ist ja bis heute dieses Verbrechen nicht geklärt. Und eben wie in dem Film wurde auch im echten Leben ein geistig behinderter junger Mann verhaftet, der Sohn des ortsansässigen Wirtes, weil er angeblich Peggy umgebracht haben soll. soll. Und dann stellte sich eben später raus, okay, das war eine rein indizienbedingte Festnahme. Und der hat es nicht getan, hat auch damals schon sein Geständnis widerrufen. Und der Mensch, der gegen ihn ausgesagt hat, hat das einfach frei erfunden zugunsten einer Hafterleichterung. Ja. Also sehr komplexer Fall. Interessant ist tatsächlich, dass das unsichtbare Mädchen eben herauskam, bevor dieser geistig zurückgebliebene junge Mann wieder freigesprochen wurde von der Schuld an dem Verbrechen und ebenso Dominik Graf sein eigenes Fass aufmachen kann, basierend auf dem Drehbuch von Friedrich Arni und Ina Jung. Ina Jung übrigens auch die Co-Autorin eines Buchs, gemeinsam mit diesem Antenne Bayern-Journalisten Christoph Lemmer zu diesem Fall. Und Graf erfindet eben quasi sein eigenes Ende für die Geschichte. Also im wahren Leben wurde der junge Mann wieder freigelassen, das passiert eben auch hier. Aber der Film endet eben maßgeblich anders als die Realität. Also durchaus hier mit viel Mord und Totschlag und Prostitution und auch alles, worüber so spekuliert wird bezüglich des wahren Falls, aber was eben nicht nachgewiesen werden kann. Das ist alles ist hervorragend inszeniert, wie man es von Graf kennt, also sehr, sehr nah an den Figuren, sehr unmittelbar, das tut schon sehr, sehr weh, möchte ich sagen. Also der Film hat mich auch beim ersten Mal so belastet, dass ich es fast so als Muss empfand, ihn ein zweites Mal zu sehen, da ich dachte, okay, es hat mich so bedrückt, ich war emotional da so involviert, dass ich irgendwie den Film gar nicht unbefangen, ja, irgendwie auf Schauspiel oder Score oder Inszenierungsstil oder sonst was danach beurteilen konnte und habe tatsächlich ein bisschen mehr, möchte ich sagen, im weitesten Sinne Spaß gehabt, obwohl das Thema so ernst ist beim zweiten Mal. Mhm. Also tatsächlich ein Film, der einem sehr nahe geht, auch weil das Thema eben schwierig ist, also verschwundenes Kind, was mutmaßlich eben sexuell missbraucht wurde. Hier im Film ist es dann so, also ich möchte nicht zu viel verraten, aber der Film beschreitet eben einen sehr anderen Weg. Wenn man jetzt den Fall Peggy googelt und sich damit nicht auseinandergesetzt hat, wird man eben erfahren, okay, ihre sterblichen Überreste wurden, glaube ich, vor 2-3 Jahren entdeckt und das Mädchen ist eben tot, aber man weiß immer noch nicht, wer sie umgebracht hat. Der Film beschreitet eben einen anderen Weg. Und das ist eben ganz interessant zu sehen, auch so diese politische Ebene, die Dominik Graf hier einwebt. Also Graf ist immer gut, wenn es gerade so um Provinzpolitik geht, ja. Wie in eine Stadt wird erpresst, was auch ganz toll ist. Und sowieso Milieufilme von Graf sind auch immer toll, Hot im Paradies ist da zu empfehlen. Aber auch hier, ne, er kann sich nicht sparen, so ein bisschen so eine politische Ebene reinzubringen. Es gibt viel Politgeklüngel, das ist glaubwürdig und spannend inszeniert, möchte ich mal sagen, wobei doch sehr weit von dem echten Personal, was da damals sich rumtrieb, dem politischen Anfang der 2000er in Bayern unterscheidet. Also da ist kein Günter Beckstein-Double dabei, sondern das Personal, was wir hier sehen, ist eben sehr viel schmieriger. Also ob man das jetzt als sehr, sehr viel ekliger als in der Realität empfindet, das hängt wahrscheinlich von der persönlichen Meinung zu Günter Beckstein ab. Aber ich möchte mal sagen, also die Politiker, die man hier sieht, die sind schon so offenkundig korrupt und alle wollen in den falschen runterreden und freuen sich dann auch richtig, dass der junge Mann da unschuldig inhaftiert wurde und manipuliert eben auch so die Ermittlungen. Toll besetzt, emotionale Abgründe der Provinz, super Thema. Untypisch, weil Graf gar nicht so wirklich tun, als sehe die Realität dieses Dorfes irgendwie rosig aus, was ja so irgendwie so ein oft benutztes Stilmittel ist, so von wegen unter der hübschen Fassade brodelt dann irgendwie ruhen menschliche Abgründe. Nee, ist wirklich so, hier Ronald Zerfeld kommt in das Dorf und die Kacke ist am Dampfen und das bereits seit 10 Jahren. Alle hassen sich, keiner traut dem anderen über den Weg. Es wird irgendwie nur gezischt und gemunkelt und intrigiert und das ist wirklich unglaublich spannend, wie sich das Ganze entwickelt und er, also selbst Ronald Zerfeld als junger Kommissar, idealistischer Kommissar, es nicht schafft, da irgendwie eine Ruhe reinzubringen. Also ich möchte nicht spoilern. Toller Film, sehr spannend und dabei eben auch gesellschaftspolitisch sehr interessant in seiner Perspektive.
Er klingt da jetzt so, also für mich jetzt so oberflächlich, wenn du auch sagst, da eben niederbayerische Provinz und so weiter und die Handlung klingt ein bisschen so klischeehaft, so wie, da ist man natürlich hier als Allgäuer, kommt bei mir natürlich sofort der 2009er Kluftinger wieder. Ach so. Davor, das ist also nicht so was Weichgespültes mit.
Nee, nicht wirklich. Also es geht auch nicht darum, dass jetzt irgendwie die Dörfler, möchte ich mal sagen, also es spielt jetzt auch nicht in einem Dorf, sondern in einer Kleinstadt. Das echte Verbrechen spielte sich ja nahe Hof ab und hier werden eben fiktive Ortsnamen gebraucht, aber es ist schon so ein größeres Dorf oder eine kleinere Stadt, also nicht Hof selbst, sondern Ort in Nähe von Hofen, quasi Nachbarort, der hier gezeigt wird. Es ist nicht so, dass du hier diese tummen Dörfler siehst, die hier quasi sich inzestuös mehrere Generationen lang fortgepflanzt haben und alle so ein bisschen, nee, das nicht. Die haben schon alle, ja. Sind sehr, die haben teilweise ihre abgründige Agenda, nach der sie handeln, aber keiner von denen wird irgendwie als doof porträtiert.
Aber es also ist auch nicht so, dass jetzt so diese TV-Stereotypen da...
Nein, nee, überhaupt nicht. Dafür ist es auch zu vielschichtig, tatsächlich auch. Allein die ganze Geschichte um eben den geistig behinderten Sohn und die Frage eben, inwieweit kann der überhaupt eines solchen Verbrechens schuldig sein und wie geht man eben damit um? Es werden eben zum Beispiel Szenen gezeigt, in denen dieser junge Mann dann nach 10 Jahren quasi so in diese Dorfgemeinschaft zurückkommt und natürlich jeder der Dorfbewohner weiß, weil sie dem irgendwie stillschweigend zugestimmt haben oder dass seine...
Also alle schuldbeladen sind.
Genau, dass er schuldbeladen ist, so als Wahrheit anerkannt haben, die es offenbar nicht ist, sich eben diese ihren eigenen Gefühlen da stellen müssen. Also das ist emotional zu komplex, um wirklich das so zu verkürzen auf, ha, guck mal, die blöden Dörfler, das ist ja alles korrupt.
Cool.
Ja.
Klingt gut.
Ja, es ist auch sehr gut.
Was hat dir so am besten dran gefallen? Beste Szene?
Ach, ich finde es immer auch so klischeebeladen, da ist das Stichwort schon wieder, wenn man irgendwie von einem Sog spricht, den so ein Film entwickelt, aber tatsächlich ist es so, dass tatsächlich das Ende schon so eine sehr, dass der Film eine sehr harte Schlusspointe hat, die dann so wirklich befreiend aufgelöst wird. Und das hat mir schon so mit am besten gefallen. Also so bis am Ende hat sich dann doch irgendwie das alles so einem festen Knoten zusammengezogen, dass man wirklich fast nach Luft schnappt seitens des Publikums. Und dann gibt es so einen Knall im übertragenen Sinne. Und es passiert etwas, was gleichzeitig schockierend und doch irgendwie befreiend ist. Und das empfand ich als sehr, sehr tollen Moment.
Schön. Das unsichtbare Mädchen.
Das unsichtbare Mädchen von Dominik Graf, genau.
Cool.
Mhm. Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe auch was Neues, also einen neueren Film von 2013. Eben war es vielleicht was für viele was Unbekanntes, und zwar das japanische Remake zu Clint Eastwoods Erbarmungslos mit dem Namen Unforgiven von Regisseur Sang Lee.
Okay, cool.
Also ich sag mal, was das Lexikon des internationalen Films drüber sagt. Ein verwitweter Bauer, der früher ein gefürchteter Samurai war, lässt sich von einem alten Weggefährten überreden, noch einmal zum Schwert zu greifen, um das Kopfgeld für einen Mann zu kassieren, der eine Prostituierte schwer misshandelt hat. Japanisches Remake von Clint Eastwoods Western Erbarmungslos aus dem Jahr 1992, übertragen auf die Insel Hokkaido während der Meiji-Restauration der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im Tonfall ruppiger und illusionsloser als das Original, beeindruckt der künstlerisch eigenständige Film durch atemberaubende der Aufnahmen der schneebedeckten nordjapanischen Landschaft. Sehenswert ab 16.
Okay. Noch illusionsloser? Also es gibt wenige Filme, die uns also zynischer sind als das Original.
Ja, wobei finde ich jetzt nicht ganz so. Ich meine, der Film ist wirklich ein Beat für Beat Remake des Clint Eastwoods Films und wirklich einfach nur übertragen in diese zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts mit eben Samurais auf Japan. Also von Eastwoods Erbarmungslos war ich immer so, existiert. Ich fand den nie so richtig gut. Mir fehlt ja auch immer so der Zugang. Vielleicht lag es auch daran, dass ja, ich meine, mit Clint Eastwood, Morgan Freeman und Gene Hackman sind da Schauspieler dabei, die du ja seit Jahren kennst, mit denen du ja auch aufgewachsen bist, und gerade was hier der Unforgiven macht, ist, also jetzt auf jeden Fall für Leute, die jetzt nicht so mit dem asiatischen Kino vertraut sind, sind das ja bis auf Ken Watanabe eigentlich alles komplett unbekannte Gesichter, die man da sieht, und das macht den Film, finde ich, zugänglicher. Und was ich finde, ist die Kameraarbeit ist da wesentlich besser als im Original. Es sind tollere Farben, viel Grün auch dabei. Es ist eben diese schneebedeckte Landschaft und auch das Dorf, das ja auch den Climax zu Erbarmungslos hat, wird am Ende vom Film in ein Orange-Rot getaucht, das einfach, einfach total, total schön ist. Naja, aber ansonsten ist es wirklich, es ist Clint Eastwoods Erbarmungslos, nur eben mit Anführungszeichen Samurai. Eben Ken Watanabe übernimmt dann eben den Part von Clint Eastwoods Revolverheld. Der spielt hervorragend. Auch erwähnenswert ist Jun Kunimura, den vielleicht einige auf jeden Fall vom Gesicht her kennen. Auch so ein ganzer Charakterkopf, der bei Kill Bill spielt er den Boss Tanaka, bei The Wailing spielt er mit Ichi the Killer. Er ist der der Protagonist.
Ichi the Killer ist aber Naomori.
Nein, nein, das ist, okay. Nee, ist er nicht. Auf jeden Fall ein Charakterkopf, und wenn man sein Gesicht sieht, dann hat man, weiß man schon, der hat in sehr vielen Filmen mitgespielt. Auf jeden Fall, das Ensemble ist toll bei The Unforgiven, und daher für mich kann ich mehr in dieser Welt aufgehen. Und fand das eben dann auch wesentlich interessanter. Vielleicht, weil es eben auch diesen Touch, weil es ja exotisches Asien oder so hat. Mhm. Durch die Samurais und die Dorfbewohner. Das ist eben wirklich ein totaler Kontrast zu dem ganzen wilden Western, den wir da eben haben. Aber ansonsten, richtig toll ist eben der Climax dort in dem Dorf, und das erinnert dann fast auch schon an Akira Kurosawas Ran zum Schluss. Hm. Ich meine, gut, wer Clint Eastwood erbarmungslos kennt, weiß, wie der ganze Film ausgeht. Also, da gibt es keine Überraschungen, auch bei The Unforgiven. Aber es ist einfach schöneres Bild oder besseres Bild. Einfach auch, weil die Kamera toll ist und das ganze Dorf eben in Flammenschein gehüllt ist. Sieht verdammt gut aus. Hm. Ich glaube eben, wenige Leute wissen, dass es da so ein Remake gibt. Bin da 2014 drauf gekommen. Der Film ist ja so von 2013. Es gibt aber eine deutsche DVD, die man sich holen kann und angucken. Und es ist halt auch so ein, ist einfach witzig, dass sich da der Kreis so schließt. Wenn du denkst, so die Clint Eastwood ist ja durch ein Remake von Akira Kurosawa sozusagen bekannt geworden, hat dann mit Erbarmungslos das ganze Genre dekonstruiert, und jetzt gibt es davon dann ein japanisches Remake von seinem Film. Mhm. Eigentlich eine ganz, ganz nette Anekdote.
Ja, ich find's auch gut, dass du es empfiehlst, weil tatsächlich ist es jetzt so für mich ein Film, der nur auf dem Papier sich jetzt nicht so offenkundig bei mir anbiedert, als hey, den musst du gucken, weil tatsächlich würde ich mir sagen, okay, Unforgiven ist annähernd perfekt. Also ich mag den Film sehr. Mhm. Ich glaube, einige mögen ihn auch lieber, als ich es tue. Aber ich stelle mir initial eben die Frage, warum? Warum muss ich irgendwie knapp 20 Jahre noch mal den gleichen Film sehen? Oder gut 20 Jahre. Ich glaube, von 92 ist das Original, glaube ich.
Ja, aber es lohnt sich absolut. Also das ist wirklich was, wo man sagen kann, hey, das interessiert mich vielleicht auch, wie denn das wird. Und es ist kein absolut schlechter Film. Hm? Ein Letterboxd-User hat dann noch geschrieben, this is how you remake. Da ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Hast du eine Lieblingsszene?
Ja, der Schluss halt. Also das ist wirklich einfach tolle, ganz tolle Bilder, die da auf der Leinwand sind. Und der Anfang ist auch wirklich schön mit Ken Watanabe, der da seinen Bauernhof in einer wunderschönen Landschaft hat. Ich meine, Japan ist sicher auf, und gerade Hokkaido, ein wundervoller Ort.
Ja, ich freue mich drauf, mehr von der Insel zu sehen. Also jetzt bin ich auch heiß drauf. Ich reise ja immer gerne filmisch in Ecken dieser Welt, die ich noch nicht kenne.
Hm. Ja, gerne. Lohnt sich.
Cool.
Super.
War schön. Ich glaube, das geht auch beides als nicht mainstreamige Tipps durch, was wir heute so mitgegeben haben. Ja.
Natürlich. Hm. Gut, dann bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.